Überall, wohin du gehst, ist eine Not. In unseren Städten, in unserer Nation, in unserer Welt. Menschen sind abhängig. Sie sind gebrochen, verloren, stecken fest. Wenn Jesus die Hoffnung der Welt ist, dann sind wir seine Hände und Füße, die Kirche. Seine Kirche. Es ist Zeit, die Hoffnung, die wir haben, zu teilen. Es ist Zeit, zu handeln nach dem Auftrag, den wir haben. Es ist Zeit, aufzubrechen. Es ist Zeit, uns auszustrecken und den Bedürftigen zu begegnen.
Stelzendorf. Stelzendorf ist ein ganz besonderer Ort. Es könnte ihn tatsächlich geben. Seine Bewohner sind ganz normale Menschen. Manche sind dick, andere dünn. Manche sind groß, andere klein. Sie sind Menschen, die arbeiten gehen, die Familie haben. Und doch haben die Menschen aus Stelzendorf einen ungewöhnlichen Brauch. Jeden Abend um 18 Uhr treffen sie sich am Marktplatz. Jeden Abend kommt das ganze Dorf zusammen, trifft sich am Marktplatz mit einer Frage: Wer wird diesmal geehrt? Wer bekommt diesmal die Stelzen? Wer aufgerufen wird, der war besonders gut und der wird ein paar Stelzen bekommen. Und ein paar Stelzen zu bekommen heißt, größer zu sein als die anderen. Und sie wünschen sich natürlich, möglichst hohe Stelzen zu bekommen. Sie wünschen sich, aus der Masse der Kleinen, der Unbedeutenden, der Habenichtse und Unwichtigen auszubrechen. Ja, sie wünschen sich, groß zu sein. Abend für Abend treffen sie sich am Dorfplatz, um zu sehen, ob auch sie wichtig und bedeutend sind. Das Problem ist, die Coolen, die Einflussreichen, die entscheiden, wer besonders hübsch ist, wer fleißig ist, wer elegant oder witzig ist. Und als Belohnung gibt es eben nicht Geld oder ein Auto, sondern Stelzen, um größer zu sein als die anderen, um immer höher zu werden. Stelzen sind der Statussymbol der Menschen in Stelzendorf. Die hohen Tiere, sie laufen auf sehr hohen Stelzen, wackelig. Und sie haben richtig Angst, mal hinzufallen, weil wenn sie hinfallen, dann wird ihnen nicht geholfen. Das normale Volk geht einfach an ihnen vorbei und die hohen Erhabenen nehmen ihnen die Stelzen weg. Und dann müssen auch sie wieder am nächsten Tag um 18 Uhr auf dem Dorfplatz stehen, um zu gucken, ob sie wieder bedeutend sind oder nicht. Diese Geschichte führt uns in die heutige Thematik. Heute geht es um Antworten auf aktuelle Probleme. Heute geht es um Antworten auf Angst. In Stelzendorf ist es die Angst, nicht bedeutend zu sein. Sie fürchten sich, nichts wert zu sein, nicht gesehen zu werden, nicht die Aufmerksamkeit oder Bestätigung der anderen zu bekommen. Und was tun sie alles, um genau das zu bekommen? So, vielleicht kennt ihr es in Gesprächen, erwähnt man auf einmal, welche tolle Person man getroffen hat und mit welchem Star man bekannt ist und was auch immer. Oder man zieht Markenkleidung an oder man lässt sich das Gesicht ein bisschen verschönern. Die Männer, die kaufen sich coole Felgen für die Autos. Andere lassen sich die Zähne richten, was auch immer. Das, was in Stelzendorf die Stelzen sind, sind bei uns andere Dinge. Aber dieser Wunsch, gesehen zu werden, der ist auch bei uns aktuell. In der Gemeinde schaut es natürlich so aus, da kommt man, wenn man eine Bibel dabei hat, was heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich ist, dann muss es schon die 1 Meter lange Studienbibel sein, dass auch jeder sieht, wie geistlich man ist. So würde das dann in der Gemeinde ausschauen. Doch die Angst vor Bedeutungslosigkeit ist eigentlich nur ein Teil von Angst, nur eine Facette. Wenn man den Fernseher anschaltet, dann hört man von Entlassungen, von Wirtschaftskrisen, von Unruhen im Nahen Osten, von Geldgier auf der Führungsebene, von immer schwieriger werdenden Wohnungsmarkt und Wohnungssituationen, die Mieten werden teurer, die Erde erwärmt sich, Vergewaltigung und Mord. Und selbst damit ist ja noch nicht genug. Terroristen, irgendein Fanatiker hat wieder eine Atomwaffe oder bastelt daran und ein Urlauber bringt die Schweinegrippe aus Spanien mit. Der nächste Lebensmittelskandal steht an und dann gibt es ja noch die persönlichen Krankheiten. So viele Dinge, vor denen wir wirklich Angst bekommen haben. Und ich glaube, die Angst ist wirklich ins Nachbarhaus eingezogen, hat sich dort wohnlich eingerichtet und sie gehört zwischenzeitlich zu unserem Alltag. Wie wenn es in Deutschland so einen Angstmagneten geben würde, der all unsere Ängste, Sorgen und tiefsten Nöte herausziehen würde und an die Oberfläche bringen würde, um jeden von uns einzuschüchtern. Die Angst ist etwas, das uns ständig bedrängt. Die Angst vor dem Tod. Bei manchen die Angst vor dem Leben. Die Angst vor Armut, die Angst vor Hunger. Die Angst vor der Wahrheit. Als Schüler die Angst vor schlechten Noten oder den Sporttag. Die Angst vor der Liebe, die Angst vor der Nacht, die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor dem Weltuntergang. Die Angst vor Neuem, die Angst vor dem Krieg, die Angst vor dem Traum. Die Angst verspottet zu werden. Die Angst vor Spritzen oder einer Operation. Die Angst vor Mobbing oder Einsamkeit. Die Angst vor Demenz. Die Angst, die Familie nicht versorgen zu können. Oder erst gar keinen Ehepartner zu bekommen oder diesen zu verlieren. Ja, bis dahin, dass wir schon Angst vor der Angst haben. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist ein Flächenbrand von Angst ausgebrochen. Und auf der einen Seite schauen wir auf den technischen Fortschritt zurück und denken, wir werden immer besser und werden der Angst endlich her. Aber ehrlicherweise haben wir vielleicht nicht mehr so viel Angst in Deutschland vor irgendwelchen wilden Tieren. Dafür besorgen uns irgendwelche kleinsten Lebewesen, die uns krank machen. Vielleicht haben wir auch nicht mehr so viel Angst vor dem mysteriösen Unbekannten, weil wir es meist erforschen können, aber merken auf einmal, das, was wir erforschen können, hat auch Nebenprodukte. So gibt es auf einmal Nuklearwaffen, so merken wir auf einmal, hey, an der Erdmasse rumzudoktern, führt auch nicht unbedingt nur zu guten Sachen. Und so haben wir zwar auf der einen Seite viele gute Dinge entdeckt, aber wenn wir ehrlich sind, der Angst Herr geworden sind wir noch lange nicht. Angst hat tausende Gesichter. Angst ist so facettenreich und vielfältig. Und doch glaube ich, dass eine Sache mit Angst zusammenhängt wie nichts dergleichen. Die Angst vor Verlust. Ich würde sogar behaupten, jede Angst ist eine Verlustangst. Im Grunde genommen ist es doch das Wissen, dass man es nicht unter Kontrolle hat. Dass man es nicht beherrschen kann. Dass man es eben nicht in der eigenen Hand hat. Und genau diese Dinge machen uns Angst. Wenn wir auf einmal merken, hey, wir können unser Leben nicht zu 100% selber gestalten. Hey, und die Angst führt sogar so weit, dass wir gegenwärtiges Glück nicht mehr genießen können. Weil wir wissen ja, spätestens morgen oder übermorgen könnte ja wieder irgendeine Katastrophe ausbrechen und mit unserem Glück ist es vorbei. Von dem her lieber erst gar nicht glücklich sein und uns darauf vorbereiten, dass das Glück nicht ewig ist. Und selbst die guten Tage schleicht sich manchmal eine ängstliche Sorge ein. Oder das Glück, gesund zu werden, wird begleitet von der Angst, krank zu sein oder werden zu können. Aber sind wir doch mal ehrlich, haben Ängste und Sorgen bereits irgendetwas zum Guten verändert? Oder haben sie uns vielmehr bis jetzt immer nur klein gemacht und eingeschränkt? Ich glaube, die Angst macht ganz, ganz viel Lärm, aber bringt eigentlich gar nichts ein. Ich weiß nicht, ich glaube, die Angst hat noch nie eine Symphonie erfasst, hat noch nie ein Gedicht geschrieben. Ich glaube, die Angst hat auch noch keinen Friedensvertrag ausgehandelt, hat noch keine Krankheit geheilt, hat noch keine Familie von Armut befreit, hat noch kein Land vom Fanatismus freigemacht. Die Angst hat keine Familie gerettet, keine Ehe gerettet. Ja, und Menschen, die gestritten haben, hat die Angst auch nicht zusammengeführt, weil wenn man Angst hat, dass der andere das wieder tun wird, dann wird man nicht zusammenkommen. Die Mut aber, die kann das. Der Glaube, die kann das. Menschen, die sagen, sie hören nicht auf ihre Angst, die können diese Dinge bewirken, die können dafür beitragen, dass auf einmal hier poetische Dinge geschrieben wird, dass Friedensverträge gehandelt werden, weil man bereit ist, sich auf den anderen einzulassen, weil man bereit ist, ein Risiko einzugehen. Aber die Angst? Ist es nicht vielmehr so, dass die Angst uns in ein Gefängnis sperrt und die Tür hinter uns zufallen lässt? Wie aber können wir lernen, glücklich zu sein? Wie aber können wir lernen, ein Leben zu führen, frei von Angst? Hat nicht Gott selbst gesagt, dass er uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit? Hey, wenn die Angst unser Leben bestimmt, dann werden wir alles auf unsere Sicherheit bauen und nicht mehr auf Gott. Aber wenn die Sicherheit unser Gott wird, dann werden wir ein Leben führen, frei von Risiko. Wenn wir nur noch auf Sicherheit bedacht sind, werden wir keine riskanten Entscheidungen treffen. Ich möchte sogar weitergehen. Kann derjenige, der sein Leben auf Sicherheit baut, was Großes tun? Kann er etwas bewegen? Kann jemand, der Risiko hasst, Heldentaten vollbringen? Für Gott? Für andere? Ich glaube nicht. Wer von Angst erfüllt ist, kann meines Erachtens nicht mal richtig lieben. Wer von Angst erfüllt ist, kann meines Erachtens nicht mehr richtig lieben. Weil Liebe heißt doch, Risiko einzugehen. Liebe heißt doch, den anderen zu vertrauen, sich verletzlich zu machen. Und es gibt eben keine Garantie, dass man auch geliebt wird. Wir müssen Angst überwinden, um lieben zu können. Angst heißt auch, nicht großzügig sein zu können. Weil man hat eben keine Garantie, dass man die Dinge wieder zurückbekommt. Dass man, wenn man sich selbst verschenkt, dass man am Schluss selbst genug hat. Und ist Ängstlichkeit nicht oft so diese Gefahr, die uns abhält, groß zu träumen? Weil wir wissen, unser Traum könnte wie eine Seifenblase einfach zerplatzen und weg ist es. Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus so entschlossen gegen Angst vorgeht. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann haben wir 125 Anweisungen, Befehle, die Jesus nennt. 125. 21 davon sind Dinge wie: Hab keine Angst, sei mutig, sei entschlossen. 21 von 125. Der zweitmeiste Befehl kommt 8-mal vor: Liebe Gott und deinen Nächsten. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Aber was überhaupt ist Angst? Angst kommt aus der indogermanischen Wurzel Angos, Anges und beschreibt einen Zustand der Beklemmung, der Bedrängnis. Oder auch, wenn die Kehle zusammengedrückt wird, wenn einem die Luft zum Atmen fehlt, das ist Angst. Wenn man in einen Zustand versetzt wird, wo man auf einmal nicht mehr frei handeln kann, sondern wo man eingeengt ist, wo man bedrängt ist, wo man sich schlecht fühlt, wo man denkt, einem fehlt die Freiheit. Angst gehört von Kindheit zum Menschsein dazu. Man kann sagen, es ist ein Grundphänomen der menschlichen Existenz. Und ja, es gibt nützliche Angst, die uns aufmerksam macht, die uns von der Gefährlichkeit warnt, die ein Warnsignal ist von der tatsächlichen Gefahr. Wo wir auf einmal unsere Aufmerksamkeit fokussieren, wo wir konzentriert sind und wo wir dann vor vielleicht viel größeren Problemen bewahrt werden. Aber genau genommen können wir da noch gar nicht von Angst sprechen. Genau genommen müssen wir eigentlich zwischen Angst und Furcht unterscheiden. Bei Angst, das ist eine Reaktion auf eine unbedrohte Gefahr. Bei Angst kann man nicht richtig fassen, warum man eigentlich Angst hat. Furcht aber hat ein Gegenüber. Wenn sich jemand fürchtet, dann weiß er genau, warum er sich fürchtet. Zum Beispiel, weil gerade ein Löwe vorbeikommt. Da gibt es ein Gegenüber, da gibt es einen Zusammenhang. Aber bei Angst ist einfach ein Gefühl, das da ist, wo die Situation noch gar nicht gegeben ist. Wir können also sagen, bei Furcht haben wir ein Wovor, wissen wir, warum wir uns ängstigen. Aber bei Angst ängstigen wir uns ohne Grund. Und Leute, 98% der Dinge, vor denen wir Angst haben, wo wir uns ängstigen, treffen gar nicht ein. 98%. Wir lassen diese Gefühle zu, wir lassen uns davon lähmen, wir lassen davon unseren Alltag prägen und unterm Strich kommt es meistens gar nicht. Fast immer, fast nie. Aber doch hören wir darauf. Angst lässt uns vor etwas davonlaufen, was gar nicht hinter uns her ist. Und würde man sich umdrehen, würde man merken, hey, ich laufe und keiner ist hinter mir her. Aber Angst versetzt uns in den Zustand, dass wir einfach gar nicht mehr bereit sind, uns umzudrehen, weil wir Angst davor haben. Es gibt eine übersteigerte Angst. Übersteigerte Angst ist dann, wenn wir eigentlich gar keinen Anlass oder keinen gerechtfertigten Anlass haben, warum wir uns ängstigen. Wir können davon sprechen, dass Angst zu einer Krankheit wird, wenn die Angstreaktion der Situation nicht angemessen ist. Also von einem Elefanten oder einem Löwen davonlaufen, der gerade auf einen zurennt. Okay, kann ich verstehen. Wenn es jetzt vielleicht ein Floh ist oder eine Laus, dann muss man eigentlich nicht unbedingt, also Versteht ihr, was ich meine? Wenn die Angstreaktion viel länger anhält als der Auslöser, wenn die betroffene Person keine Möglichkeit der Erklärung hat, keine Möglichkeit hat, wie es die Angst sich vermindert oder wie die Angst bewältigt werden kann, wenn er die Kontrolle darüber verliert, dann wird Angst zu etwas, was krankhaft ist. Und vor allem, wenn sie unsere Lebensqualität einschränkt. Wenn wir zum Beispiel die Angst, den Angstauslöser vermeiden. Überstarke Angst schafft es, dass wir uns nicht mehr richtig konzentrieren können. Sie schafft es, dass unser Verhalten sich verändert. Angst äußert sich auf verschiedene Ebenen. Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Sie hat einen körperlichen Anteil wie Herzrasen, Schwitzen oder sich verspannen. Sie hat einen gedanklichen Anteil, wo wir die Furcht haben, die Kontrolle zu verlieren. Und letztlich hat sie einen Einfluss auf unser Verhalten. Und diese Anteile sind nicht immer gleich intensiv. Manche Menschen, die achten nur auf das Körperliche und nehmen das Gedankliche kaum wahr. Bei anderen ist es andersrum. Aber ein Prinzip ist ganz wichtig. Wenn du körperliche Symptome hast und du dich darauf konzentrierst, sie werden sich verstärken. Ich habe das selbst erlebt. In meinen jungen sportlichen Jahren war ich bei einem Fußballspiel und auf einmal hatte ich ein komisches Gefühl. Mein Herz tat, war irgendwie komisch. Und ich habe mich da reingesteigert. Immer mehr, ich konnte nicht mehr richtig atmen, ich habe viel flacher geatmet. Das Ergebnis war, mein Trainer hat mich ausgewechselt. Als ich beim Auswechseln war, bin ich zusammengeklappt. Das Gute war, bei der gegnerischen Mannschaft war ein Arzt. Schluss, das Ergebnis, nachdem ich im Krankenhaus war und mit, was weiß ich, 20 Jahren auf Herzinfarkt untersucht wurde, das Ergebnis war, ich hatte in eine Rippe hinten ausgekugelt. Und das überträgt sich auf die Seite nach vorne. Und das heißt, du hast eigentlich ein Problem mit der Rippe und denkst, es ist das Herz und du steigerst dich rein und du hyperventilierst und so weiter, aber eigentlich ist es nur eine Rippe, die eingekugelt werden muss und fertig ist die Geschichte. Aber wenn du dich auf das körperliche Symptom darauf versteigerst, dann wird es stärker und stärker und stärker und du kommst nicht mehr heraus. Stellen wir uns einen kurzen Moment ein Leben ohne Angst vor. Ist das überhaupt möglich? Wie wäre es denn, wenn wir auf jede Bedrohung mit Glauben statt mit Angst antworten würden? Ein Leben ohne Angst. Gibt es das? In Matthäus 8 lesen wir eine Frage, die Jesus stellt. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Was steht dahinter? Jesus stieg ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über die See. Und auf einmal brach ein schrecklicher Sturm aus. Die Wellen schlugen ins Wasser. Und hey, das war nicht nur ein kleiner Regenschauer. Das war auch nicht nur, wir werden jetzt kurz mal lassen und in 2 Minuten ist alles wieder in Ordnung. Da waren erfahrene Seeleute an Bord und die waren beschäftigt, das Boot unter Kontrolle zu kriegen. Ja, da war auch Matthäus, die Landratte, unter Bord, die war eher beschäftigt mit der letzten Nahrung. Aber die Seeleute, die Profis, die waren beschäftigt, das Boot unter Kontrolle zu kriegen. Und das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, das ist das Wort Seismos. Daher kommt unser Seismograph, der Erdbebenmesser. Wir können also, das war nicht nur einfach ein Regen, es war ein Beben, wo Himmel und Erde erschüttert hat. Und Matthäus verwendet dieses Wort genau 3-mal in seinem Evangelium. 2-mal am Ende. Wir lesen zum Beispiel, dass da, als er am Kreuz auf Golgatha starb, dass die Erde erbebte. Wir lesen, als er auferstand, dass die Erde erbebte. Und ich glaube, das ist so eine 3-teilige Steigerung. Am Kreuz, dort feiert Jesus den Sieg über die Sünde. Am Grab feiert Jesus den Sieg über den Tod. Und auf der See feiert Jesus den Sieg über die Angst. Wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir keine, und das ist leider wahr, keine Karibik-Kreuzfahrt versprochen bekommen. Wir haben auch kein Leben ohne Angst verheißen bekommen. Mit Jesus ins Boot zu steigen, heißt eben auch mal nass zu werden. Christen müssen auch Nöte durchleiden. Es gibt Christen, die krank werden. Es gibt Christen, die Malaria bekommen, die ihre Kinder beerdigen müssen, die gegen Abhängigkeiten und Ängste kämpfen müssen. Aber es gibt doch einen Unterschied. Wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir wissen, Jesus sitzt mit uns im Boot. Hey, und das durften die Jünger wissen. Das Problem war, was sie hatten, Jesus schlief. Die waren hier voll in der Panik, haben Lebensnöte gehabt und Jesus war da und schlief. Und es ging so weit, dass sie zu ihm gingen und sagten, hey Jesus, kümmert es dich nicht? Kümmert es dich nicht, dass wir jetzt hier im Sturm sind? Hey, diese Frage, die offenbart uns etwas über die Jünger. Weil was sie anzweifeln, ist Gottes Wesen. Sie zweifeln an, dass Gott es gut meint. Sie zweifeln an, dass Gott überhaupt besorgt ist um sie. Und was bedeutet das für uns? Kennen wir auch Situationen, wo wir Ängste haben, wo wir in Nöte sind, wo wir irgendeine Katastrophe gegenüberstehen, eine persönliche, wo wir den Arbeitsplatz verloren haben, wo wir krank geworden sind, wo ein Freund im Sterben liegt oder was auch immer. Und wir stehen dort und fragen, hey Gott, kümmert es dich überhaupt? Oder ist es dir eigentlich egal, was mit mir, was mit uns gerade hier passiert? Bist du gerade ganz woanders in deinen Gedanken oder siehst du uns überhaupt noch? Mir kommen diese Gedanken bekannt vor. Aber wisst ihr, es genügt ein Wort von diesem Jesus und dieser Sturm wurde still. Ein Wort und dieser See war, wie wenn er eingefroren wäre. Ruhig. Und ich habe es in meinem Leben erlebt, als persönliche Stürme tobten. Ein Wort von Jesus und der Sturm war still. Und das wünsche ich dir und mir, wenn du in Nöten bist, wenn du in Ängsten bist, dass ein Wort von Gott, ein Wort von Jesus reicht und das Ding ist gelaufen und still. Die Medizin unterscheidet zwischen drei großen Arten von Angst. Einer davon sind Panikattacken. Panikattacken ist, wenn sehr plötzlich, innerhalb von kurzer Zeit, sehr intensive Angstgefühle aufkommen. Das Problem ist, man kann gar nicht fassen, weil es anscheinend keinen Auslöser gibt, beziehungsweise der Auslöser meistens in den letzten 9 Monaten davor zu suchen ist. Aber nichts, was man momentan verbinden kann. Und man steigert sich in die Angst ein, das ist fast lebensbedrohlich, die dauern manchmal bis zu 30 Minuten und du kannst gar nicht mehr richtig deine Umwelt wahrnehmen. Daneben gibt es generalisierte Angst oder Angstneurosen, langanhaltende Angst, wo man vor einer Situation, wo man vor einem Objekt Angst hat. Oft steigert sich das dann, dass man sogar Angst hat, wieder Angst zu haben. Es sind Befürchtungen, es sind Angst vor Unfällen, vor Krankheit, vor Unglück und führt zu einem dauerhaft unglücklichen Leben. Und das Letzte sind Phobien, Ängste, die auf einen bestimmten Gegenstand ausgerichtet sind. Zum Beispiel die Angst vor Spinnen oder die Angst, unter Menschen sein zu müssen oder wenig Platz zu haben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass das Thema Angst keine Randerscheinung ist. Im Gegenteil, an so vielen Stellen merken wir, dass Menschen Angst haben oder dass Gott ihnen Mut zuspricht. Ich möchte euch ein paar Stellen vorlesen, ohne die Bibelstelle immer anzugeben, weil sonst schaltet ihr noch ab. Die Angst meines Herzens ist groß. Als mir David Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Jona rief zu dem Herrn in seiner Angst. In dem Psalmen heißt es, der du mich tröstest in meiner Angst. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Meine Angst ist dir nicht gleichgültig. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich. Hiob beschreibt, wie er ihn aus dem Rachen der Angst reißt und ihn in einen weiten Raum setzt, wo es keine Bedrängnis gibt. Das heißt auch, dass die Zeit der Angst für Jakob, dass sie zu Ende sein wird und ihnen geholfen wird. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um dich. In der Welt habt ihr Angst, doch die Welt habe ich überwunden. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Furcht ist wie ein Feuer und Furcht hat die Neigung, sich auszubreiten, wo immer sie Nahrung findet. Sie kann den ganzen Menschen entzünden, so dass die Furcht zu einem Gefühl der Angst wird, wo wir gar nicht mehr definieren können, woher dieses Gefühl kommt. Sie ist auf alles übergegangen. Aber was können wir tun, um aus Angst rauszukommen? Ich glaube, der erste Punkt ist, laufe den Dingen, die dir Angst machen, nicht davon. Laufe nicht davon. Unterscheide zwischen eingebildeten und tatsächlichen Ängsten. Wir haben gehört, dass 98% der Ängste gar nicht eintreffen. Fokussiere dich darauf, wo sind diese Ängste, die potenziell auch wirklich einen Grund haben, warum es sich lohnt, Angst zu haben. Oder wo ist einfach nur etwas, was mich momentan bedrängen möchte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so kommt, ist sehr gering. Ich glaube, es ist so wichtig, die Angst ins Auge zu schauen und beim Namen zu nennen. Ich weiß nicht, ob es neu für dich ist, aber auch Jesus hatte Angst. Erinnert ihr euch im Garten Gethsemane? Der hat Blut geschwitzt und betete, hey, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, lass es geschehen. Hey, Jesus hat die Gründe seiner Angst beim Namen genannt. Aber er hat sich doch durchgerungen, weiter zu beten, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich glaube, es ist möglich, eine Sorge nach der anderen Gott hinzulegen und ein Thema nach dem anderen anzupacken und aus dem Leben auszuräumen. Hey, ermahn dich doch mal selbst zum Glauben. Sag, hey, nein, ich nehme diese Angst nicht an. Ich habe dann noch genug Zeit, mich damit zu beschäftigen, wenn es eintreffen sollte. Aber bis dahin lasse ich mir doch nicht meine Lebensqualität wegrauben für etwas, was gar nicht da ist, sondern unter 1000 Umständen geschehen könnte. Ich möchte euch einen Angstkreis, vielleicht ist es auch eher ein Angstei, vorstellen. Nehmen wir an, es gibt einen Auslöser. Es ist eine Situation, in die du kommst, die macht dir Angst. Es gibt irgendetwas, vielleicht weil eine Person, die dich früher geärgert hat, dir nahe kommt oder eine, die so ähnlich ausschaut oder wo die Stimme sich so ähnlich anhört, was auch immer. Was jetzt passiert ist, du nimmst das auf einmal wahr. Du nimmst diesen Auslöser wahr und du fängst an, dich damit zu beschäftigen in deinen Gedanken. Und je mehr du dich damit beschäftigst, du stellst fest, hey, das ist eine wirkliche Gefahr. Das bringt mein Leben durcheinander. Das bringt mein Leben außer Gleichgewicht. Und was passiert ist, du bekommst Angst. Die Angst entsteht. Und jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum einen sagen, Angst, da mache ich das, was ich immer gemacht habe. Ich renne davon. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, ich bin gut in Selbstverteidigung, weil ich gut 1000 Meter laufen kann. Bei mir sind die Zeiten ein bisschen vorbei, aber das wäre eine Möglichkeit, einfach mal wegzurennen. Eine andere Möglichkeit wäre, sie zu bewältigen. Oder als drittes, sie zu vermeiden. Je nachdem, für was du dich entscheidest, wird Folgendes passieren. Du erlebst eine körperliche Veränderung. Du erlebst, wie die ersten Dinge anfangen, real zu werden. Du setzt dich damit auseinander, hast Angst und auf einmal fängst du zum Beispiel an zu zittern oder bekommst Schweißausbrüche. Und als letztes werden diese körperlichen Dinge zu Symptomen, die immer stärker werden. Und das Ganze ist ein Kreislauf. Jetzt merkst du, das Ding wird wieder stärker, du nimmst es wieder wahr und du steigerst dich in deinen Gedanken wieder mehr hinein. Und so drehst du dich um dich selber, du drehst dich um eine Angst und letztlich drehst du dich um etwas, was zu 98% erst gar nicht kommen mag. Was uns helfen kann, von Angst frei zu werden, ist zu beobachten, dass jede Angst irgendwann abklingt. Und vielleicht dauert es bei dir ein paar Stunden, aber es wird dieser Moment kommen, wo die Angst ihren Schrecken verliert. Und das ist doch auch eine Zuversicht zu wissen, hey, egal wie groß und wie schlimm die Angst ist, Angst ist kein Dauerzustand. Und wenn ich weiß, dass es Angst kein Dauerzustand ist, dann kann ich auch daran arbeiten, dass Angst nicht nur 5 Stunden dauert, sondern maximal 10 Minuten. Weil ich in meinem Kopf sage, hier lasse ich die Gedanken erst gar nicht zu. Ich glaube, Gefühle können nicht zwischen Realität und Gedanken unterscheiden. Wenn du Lust hast, mach doch mal zu Hause diesen Selbstversuch und stell dir vor, dass deine Eltern, dein Ehepartner, dein Kind stirbt. Und wenn du dir das vorstellst, ich garantiere dir, 2 Minuten später werden deine Gefühle folgen. Weil sie eben nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden können. Das heißt aber auch, dass dann, immer wenn Angst kommt, ich sagen kann, hey nein, ich lasse es in meinen Gedanken nicht zu. Ich möchte das nicht. Ich sage Stopp, ich beschäftige mich mit etwas anderem, ich denke an etwas anderem, weil ich eben nicht will, dass ich vor was Angst habe, was wahrscheinlich gar nicht kommt. Finde die Angstauslöser in deinem Leben heraus, beobachte dich und dann sag, das sind die Punkte, wo ich weiß, wenn ich da nicht vorsichtig bin, dann werde ich Angst ernten. Lass nicht zu, dass deine Angst durch fantasievolle Gedanken gesteigert wird, sondern sag Stopp dazu. Ich glaube, da gibt es so ein Schema. Ich nenne es mal das ABC der Gefühle. A, wir nehmen etwas wahr. Und das ist erstmal vollkommen neutral. Der Punkt ist, B, wir interpretieren das, was wir wahrgenommen haben. C, wir fangen an, uns danach zu fühlen. Und als letztes werden wir entsprechend handeln. An dem, was wir wahrnehmen, können wir nichts dran ändern. Aber an dem, wie wir das interpretieren, daran haben wir den Hebel anzusetzen, um zu sagen, wie rum ich das interpretiere. Nein, man muss nicht alle Dinge negativ aufnehmen. Muss man nicht. Ist eine eigene Entscheidung. Und wenn ich mich dagegen entscheide, Dinge nur negativ zu sehen, werde ich auch erleben, dass meine Gefühle und dann meine Reaktion eine andere sein wird. Wenn du zum Beispiel unter Panikattacken oder Phobien leidest, dann ist es auch nicht verkehrt, therapeutische Hilfe anzunehmen. Ich möchte noch eine provokante Aussage machen. Mach dir bewusst, was hinter der Angst liegen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr die Augsburger Puppenkiste kennt. Da gibt es so eine Szene von einem Scheinriesen. Der ist richtig, richtig groß. Und je näher er kommt, desto kleiner wird er. Und ich glaube, Angst ist so ähnlich. Die Angst ist riesengroß. Wir denken, wir haben keine Chance gegen die Angst. Aber je näher sie kommt, so auf einmal entpuppt sie sich als etwas, das machbar ist. Hey, und ich glaube, Angst ist manchmal bei uns Christen die Vogelscheuche des Teufels, vor der er uns abhalten will, wo der Segen liegt. Die Vogelscheuche stellt man dort auf, wo man weiß, okay, hier dahinter ist was Gutes. Die Vögel sollen das nicht wissen, deswegen sollen sie nicht hingehen, deswegen stellt man die Vogelscheuche auf. Und ich glaube, Angst funktioniert genauso. Wenn der Teufel uns vor etwas abhalten will, wenn der Teufel dich davon abhalten will, dass du geistig wächst, dann stellt er eine Vogelscheuche auf, dann schickt er dir eine Angst, die dich davon abhält, dorthin zu kommen. Aber die Frage ist, glaubst du daran? Lässt du es zu oder sagst du Nein dazu? Ich möchte dich einladen, zu einem Ikonoklasten zu werden. Cooles Wort, oder? Ikonoklast heißt eigentlich Bildstürmer. Das heißt, der Kontext, wo das Wort eigentlich herkommt, ist auch nicht unbedingt die beste Gesellschaft. Es war damals, dass zum Beispiel in der Zeit der Reformation die Leute in die katholischen Kirchen gegangen sind und die Bilder kaputt gemacht haben. Aber wenn ich davon spreche, Ikonoklast zu werden, dann meine ich das in dem Zusammenhang, wie es der Neuropsychologe Gregory Berns gemacht hat. Er untersucht innovative Menschen, die außergewöhnliche Dinge geleistet hat. Und er kommt zu diesem Entschluss, das, was diese Menschen von einem Alltagsmenschen unterscheidet, ist ihre Wahrnehmung. Sie weigern sich so, die Dinge wahrzunehmen, wie es ein anderer Mensch, ein normaler Mensch machen würde. Sie weigern sich, Angst zu haben vor neuen Dingen. Sie weigern sich, dass ihre Gedanken nur in den gewohnten Bahnen laufen, sondern sie entscheiden sich dazu, die Dinge unter einer anderen Perspektive zu sehen. Sie entscheiden sich dazu, die Dinge nicht negativ aufzunehmen, sondern die Chance darin zu verstehen und zu suchen. Und ich glaube, das ist etwas, wovon wir lernen können. Nicht gleich in die Angst zu verfallen, sondern zu sagen, ich lasse es nicht zu, dass bei Veränderung zum Beispiel mein Hirn gleich das Angstsignal einsetzt. Sondern ich sage, ich will erst einmal schauen, was Gutes dabei rauskommen kann. Ich glaube, Angst ist ein sehr starker, vielleicht sogar der größte Feind in unserem Leben. Nur die Angst kann das Leben besiegen. Hey, und die Angst ist ein raffiniertes, ein trügerischer Feind. Die Angst kennt keinen Anstand. Die Angst hält sich auch nicht an Regeln oder Abmachungen. Die Angst hat keine Gnade. Die Angst sucht unsere schwächsten Stellen und sticht genau dort hinein. Und sie ist sehr zielsicher. Die würde beim Lasertag gewinnen. Definitiv. Die hat da ja 1000 Jahre Übung. Und oft fängt es mit so einem kleinen Spion an, der sich in unsere Gedanken einschleicht und dann dazu führen wird, dass Angst sich einstellt. Ich glaube, wir müssen gegen Angst kämpfen. Ich glaube, wir müssen Angst beim Namen nennen, um Licht reinzubringen. Ich glaube, wir dürfen es nicht zulassen, dass Angst sich in unser Unterbewusstsein drängt, umherherrschen kann, was es will, weil es ein Feind ist, den wir nie angehen. Weil wir es einfach zulassen. Weil wir es verbergen, weil wir es verstecken, weil wir es nicht wahrhaben wollen. Ich glaube, Angst hat vor Sonnenlicht genauso viel Angst wie Vampire. Ich glaube, wir müssen dort Licht hineinlassen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte von einem Kirchenvater des 4. Jahrhunderts erzählen. Sein kaum aussprechlicher Name ist Chrysostomos und er war Erzbischof von Konstantinopel. Zweimal wurde er verbannt. Und hört euch folgende Sätze von ihm an. Was soll ich fürchten? Den Tod? Aber ihr wisst, dass Christsein mein Leben ist und Tod mein Gewinn. Das Exil, also ausgegrenzt werden? Aber die Erde und alles, was darinnen ist, ist des Herrn. Verlust des Reichtums? Aber wir haben nichts in die Welt gebracht und werden nichts daraus mitnehmen. So sind alle Ängste dieser Welt in meinen Augen nur verachtenswert. Die Armut fürchte ich nicht. Dem Reichtum traue ich nicht nach. Vor dem Tod schrecke ich nicht zurück. Was für ein genialer Mann, der sagt, hey, du kannst mit mir machen und tun, was du willst. Ich werde mich nicht ängstigen. Ich möchte dich einladen, Angst mit Mut zu überwinden. Hey, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, ein Warum zu haben, das größer ist wie die Angst. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand meinen Kindern oder meiner Frau was Böses tun möchte und der körperlich überlegen ist, ich glaube, ich würde trotzdem mein Bestes geben. Nicht, weil ich keine Angst habe, sondern weil ich ein Warum habe, das größer ist wie meine Angst. So zumindest die Theorie. Mut heißt nicht, dass Angst abwesend ist, sondern dass die Angst überwunden wurde. Und ich glaube, Mut braucht es am Anfang, Mut braucht es in der Mitte und Mut braucht es am Ende. Am Anfang Mut zu haben reicht nicht. Und letztlich ist Mut oder Angst immer eine Frage der Perspektive. Zwei Männer lasen eine Anzeige vom örtlichen Bauern. Und die Bauern, die waren es leid, dass ständig ihre Kühe von Wölfen gerissen wurden. Und so haben sie geschrieben, jeder tote Wolf bringt $500. Und diese zwei Männer entschlossen sich, okay, wir packen unsere Campingausrüstung zusammen, wir leihen uns Gewehre aus, wir gehen in den Wald und wir suchen, ob wir einen Wolf finden. Sie suchen und suchen, es dauert länger und länger und irgendwann schlafen sie. Mitten in der Nacht hört der eine ein paar Geräusche und wird wach. Und als er wach wird, merkt er, dass sie umzingelt sind von einem Wolfsrudel. Das war der Moment, wo ich Angst bekäme. Weil mit dem Gewehr könnte ich eh nicht umgehen und dann wüsste ich nicht, was ich da tun soll. Gut, ich wäre erst gar nicht losgelaufen. Aber der Punkt ist, er stupst seinen Kumpel und sagt, hey, wir sind reich. Er hat die Wölfe nicht als eine Gefahr gesehen, sondern er wusste, okay, wenn da so viele Wölfe sind, liegt da so viel Geld für uns rum. Es ist eine Frage der Perspektive. Mutige Menschen sehen dort Chancen, wo andere Schwierigkeiten sehen. Und ich glaube, die Frage ist, hast du gelernt, in deinem Leben mit Angst umzugehen Angst zu überwinden, dann wird das Einfluss auf dein Leben haben. Dann wird das Einfluss haben, wie du dein Leben gestaltest. Wenn du jemals etwas Neues erreichen willst, wenn du etwas Ungewohntes vorstoßen willst, wenn du Konflikte bewältigen willst, ja sogar wenn du eine Familie gründen willst, wenn du den Arbeitsplatz wechseln willst, dann wird das nicht gehen ohne Angst, ohne Sorgen. Die Frage ist, lässt du dich davon unterkriegen oder überwindest du sie? Vor ein paar Jahren hatten Judith und ich ein Ehepaar zu Besuch und der Mann, der hat, ich glaube es war Maschinenbauingenieur studiert. Ey, der hatte den besten Abschluss überhaupt. 1, irgendwas. Und dann habe ich gefragt, ja und, wie schaut's aus, wo arbeitest du? Und er sagt, er hat ein Problem. Weil wenn er die ganzen Jobbeschreibungen liest, denkt er sich, das ist zu gut, das kann er nicht. Hey, der Beste seines Jahrgangs und er hat sich nicht getraut, sich zu bewerben, weil er gedacht hat, die Anforderungen sind zu hoch. Angst. Du wirst nie den Ozean überqueren, wenn du nicht bereit bist, die Ufer außer Augen zu verlieren. Wenn du deinen Fokus auf die Ufer hältst, wirst du den Ozean nicht überqueren können. Die Frage ist, was nährst du? Nährst du deinen Glauben oder nährst du die Zweifel? Wenn du deinen Glauben ernährst, dann werden die Zweifel verhungern. Aber du entscheidest, was du nährst. Ich möchte euch eine geniale Geschichte aus der Bibel vorstellen. 1. Samuel 13 und 14. Wir lesen, die Philister, die hatten sich versammelt, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und das Volk war so zahlreich wie der Sand an der Küste des Meeres. 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und das Volk so zahlreich, dass man es nicht zählen könnte. Und man kann jetzt nicht sagen, die Leute waren primitiv damals und konnten nicht zählen, weil sonst wären sie ja nicht bis 30.000 gekommen. Also von dem her, die Grundkenntnisse des Zählens haben sie beherrscht. Ey, unvorstellbar, was da für ein Heer vor ihnen war. Und soll ich euch sagen, wie groß das Heer der Israeliten war? Also ihr habt im Kopf 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und ein Volk, das man nicht zählen konnte. Die Israeliten hatten eine Armee von 600 Mann. Und hey, wenn ich jetzt alleine gegen 600 Mann kämpfen müsste, ich hätte keine Chance. Also 600 ist jetzt nicht wenig. Aber verglichen zu 30.000 Wagen, 6.000 Leuten auf Pferden und dann noch ein Volk, das man nicht zählen kann, das ist nicht ganz ausgeglichen, so rein anzahlmäßig. Das heißt, jeder Israelit musste 50 Wagen, 10 Reiter und ein nicht zählbares Volk erschlagen können, um eine Chance zu haben. Aber es gab ein Problem. Es gab nämlich nur zwei Leute, den König und seinen Sohn, die Waffen hatten. Gegen eine Armee mit unendlich viel Waffen. Also das ist dieser Moment, wo es sich zeigt, ob jemand Mut hat oder nicht. Es ist eine gute Chance, eine gute Gelegenheit, Mut zu zeigen, wenn man sie hat. Das Problem ist, die Mut braucht man immer dann, wenn man sie nicht hat. Weil in den Momenten, wo man die Mut ja hat, da braucht man sie nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ich weiß, dass ihr alle extrem mutig seid. Also dann, wenn ihr vor eurem Fernseher sitzt, dann wüsstet ihr, okay, ich könnte jetzt vermuten, ein ganzes Heer zu reißen. Ich weiß, auch zu Hause wisst ihr genau, welche Worte ihr eurem Chef schon immer sagen wolltet. Das ist überhaupt kein Thema. Ich weiß auch, dass ihr bereit seid, weil ihr so mutig seid, Kranken die Hände aufzulegen, wenn ihr im Gottesdienst seid, wo keine Kranke drin sind. Ihr seid auch dann mutig, wenn ihr mit Glaubenshelden unterwegs seid, die euch im Glauben stärken, die euch vorangehen. Da ist Mut überhaupt kein Thema. Aber wenn man dann den Feind, der übermächtig ist, gegenübersteht, dann ist es mit dem Mut so eine andere Sache. Weil dann ist die Mut nämlich nicht mehr hier im Kopf gefragt, sondern in der Umsetzung. In 1. Samuel 14 lesen wir, eines Tages sagte Jonathan, also der Sohn des Königs, zum Waffenträger, komm, lass uns hingehen zum Posten der Philister, der dort drüben liegt. Seinem Vater aber teilte er nichts mit. Lass uns mal darüber gehen, ist jetzt nicht unbedingt der größte Durchbruch. Da ist jetzt noch nicht so viel Strategie dahinter. Aber ich glaube, es wird keinen Durchbruch geben ohne den ersten Schritt. Ich glaube, wenn du einfach sitzen bleibst, dann wirst du nicht aus der Angst herauskommen. Du wirst nicht mutig sein können, wenn du das tust, was du immer tust. Ich finde es interessant, Jonathan sagte seinem Vater nichts. Warum nicht? Ich glaube, das Geheimnis ist, eigentlich hätte Jonathans Vater mutig sein müssen. Aber Jonathans Vater, König Saul, war nicht mutig. Und Jonathan ist nicht zu König Saul gegangen, weil er wusste, wenn ich mit meinem Mut zu einem Unmutigen gehe, dann wird er mir die Mut ausreden. Und ist das in unserem Leben nicht auch oft so? Wir wollen Dinge für Gott bewegen, wir wollen Dinge neu angehen und wir unterhalten uns so lange, bis wir überzeugt sind, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Hey, manchen Leuten sollte man nicht zuhören und lieber nichts von dem Vorhaben sagen. Kritiker, Pessimisten und Ängstliche sind nicht die Ratgeber, die du unbedingt brauchst, wenn du mutig sein möchtest. Mich fasziniert die Motivation, die Jonathan hatte. Komm, lass uns hingehen zu diesen Unbeschnittenen. Das war die Bezeichnung von denen, die gehören nicht zu Gottes Volk. Hey, Jonathan wollte hier nicht sagen, hey, ich bin der coolste Krieger überhaupt, ich habe es verdient, der Königssohn zu sein und der König zu werden. Sondern nein, er hatte ein Anliegen. Ich will, dass Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Ich will es nicht zulassen, dass Gottes Volk eingenommen wird oder bedrängt wird. Jonathan wusste, dass er für eine gute Sache kämpft. Jonathan wusste, hey, wenn Gott mit dabei ist, dann reicht auch schon eine kleine Hilfe, um was Großes zu tun. Und hört euch mal an, was der Waffenträger sagt. Tu, was immer du vorhast, geh nur, sieh, ich bin bei dir, ganz nah an deinem Herzen. Hey, der Waffenträger wäre alleine niemals losgegangen. Der wäre nicht auf die Idee gekommen, zum Feind zu gehen, in die Gefahr zu gehen. Der wäre stehen geblieben, der hätte das Gleiche gemacht, was du und ich gemacht hätten. Aber er hatte einen Unterschied. Er hat gesagt, hey Jonathan, wenn du mutig bist, ich werde mit dir gehen. Ich werde an deiner Seite stehen. Ich werde dich nicht alleine lassen. Und wie genial ist es, mit Menschen unterwegs zu sein, die genau das sagen. Hey, ich alleine würde diese Entscheidung nicht treffen, aber wenn du mitgehst, begleite ich dich. Ich bin bereit, in deinem Windschatten mitzulaufen. Und die zwei unterhielten sich und machten einen kleinen Plan. Wenn sie zu uns sagen, bewegt euch nicht, bis wir bei euch sind, dann werden wir unterhalb von ihnen stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber sagen, kommt herauf, dann wissen wir, dass Gott sie in unsere Hände gelegt haben. Also die Situation war folgendes, das Heer war oben, also das feindliche Heer war oben auf dem Berg, sie waren unten. Und wenn sie nun sagen, hey, kommt hoch, wussten sie, okay, Gott wird bei uns sein. Herr Jonathan lässt tatsächlich den Gedanken zu, dass es vielleicht gar nicht funktionieren kann. Jonathan ist nicht blauäugig. Der setzt sich wirklich mit dieser Situation auseinander. Aber andererseits wusste er, wenn Gott dabei ist, dann kann sich da was bewegen. Mut schließt Bedachtsamkeit mit ein, aber Ängstlichkeit aus. Bedachtsamkeit heißt, dass wir mit unserem Kopf darüber nachdenken. Ängstlichkeit heißt, wir lassen uns von unseren Gefühlen steuern. Bedachtsamkeit heißt, unser Kopf mit Informationen zu speisen. Ängstlichkeit wird von unserer Vorstellungskraft gespeist. Bedachtsamkeit kalkuliert ein Risiko ein. Ängstlichkeit meidet das Risiko. Bedachtsamkeit will Erfolg erzielen. Ängstlichkeit Fehlschläge vermeiden. Bedachtsamkeit geht es um Fortschritt. Ängstlichkeit geht es um Schutz. Die zwei gingen zusammen hoch. Und die zwei wurden von den Feinden aufgefordert, nach oben auf den Berg zu kommen. Ich möchte nochmal behaupten, Mut braucht es nicht nur am Anfang. Mut braucht es auch in der Mitte und Mut braucht es auch am Ende. Und sie fielen vor Jonathan und hinter ihm gab ihnen sein Waffenträger den Todesstoß. Gott war mit ihnen. Gott war mit ihnen und machte das Unmögliche möglich. Und wie oft geht es uns so, dass wir nicht so mutig sind, wie wir es eigentlich gerne wären. Dass wir nicht so mutig sind, wie es unser Kopf sich vorstellt. Aber wie genial ist es, wenn wir es so machen wie diese Waffenträger. Wenn wir selbst noch nicht mutig sind, dann folgen wir einem Riesentöter, bis wir selbst zum Riesentöter werden. Wenn wir selbst nicht den Mut aufbringen können, dann folgen wir jemand, der mutig ist, der uns mitnimmt, bis wir selbst diesen Mut aufbringen können, weil wir erlebt haben, wie Gott sich dazu stellt. An der Stelle hört die Geschichte in der Kinderstunde immer auf. Aber eigentlich ist sie noch nicht zu Ende. Weil was passiert ist, dass das Volk der Israeliten neuen Mut bekommt. Was passiert ist, dass Gott selbst die Feinde durcheinander bringt, dass sie sich gegenseitig abschlachten. Was passiert ist, dass auf einmal all diese Waffen, diese übergroße Armee, geschlagen wird von 600 Männern. Warum? Weil zwei Männer mutig waren. Also einer und einer sich mitnehmen lassen hat. Das hat ausgereicht. Mut ist ansteckend. Ich glaube, Angst steht so oft vor uns, wenn wir bereit sind, uns auf den Weg machen, neue Lebensbereiche einzunehmen. Immer dann, wenn wir vor einem Sieg stehen würden, ist erst einmal die Angst da, um uns davon abzuhalten. Vielleicht ist es bei dir der neue Job, dein Traumjob, aber du musst erst einmal durch Angst hindurchgehen, um den zu bekommen. Wie oft ist unbezwungene Angst das die Ursache für eine verpasste Gelegenheit? Weil wir nicht bereit sind, Angst zu überwinden, werden wir die Gelegenheit nicht durchsetzen. Es gibt verschiedene Formen von Mut. Ich glaube, es ist eine Form von Mut, manchmal Nein zu sagen. Aber wenn wir zu einem Ja sagen, haben wir keine Zeit mehr, zu dem Ja zu sagen, was wir eigentlich tun sollten. Wenn wir immer nur Ja sagen, werden wir nicht die Zeit haben, um die Berufung, die Gott uns gegeben hat, die Gott dir gegeben hat, umzusetzen, weil du nicht bereit bist, Nein zu sagen. Ich glaube, es braucht Mut, der aktuellen Realität ins Auge zu sehen. Es braucht Mut, zu träumen. Es braucht Mut, gewohnte Pfade zu verlassen. Ich möchte euch eine letzte Geschichte erzählen. Ein Vater spielt mit seinen beiden kleinen Töchtern. Der Vater, der befindet sich im Wasser. Und die eine Tochter, sie springt vom Beckenrand in seine Arme. Immer wieder. Und die hat richtig Spaß dabei. Die andere Tochter, die steht am Beckenrand und schaut zu. Und dieser Vater spricht immer wieder zu ihr, hey komm, spring doch, komm, vertrau mir, ich fang dich auf, dir wird nichts passieren. Aber dieser Tochter ist es lieber, der anderen Tochter zuzuschauen, wie sie Spaß hat, als selbst Spaß zu haben. Und ich glaube, Christsein ist genauso. Reicht es dir aus, zu sehen, wie Gott durch andere Menschen Wunder tut? Reicht es dir aus, zu sehen, wie andere Menschen von Gott gebraucht werden, um Menschen zu Jüngern zu machen? Reicht es dir aus, einfach nur da zu stehen und dich darüber zu freuen, wie Gottes Reich nach vorne geht? Und du stehst am Beckenrand und sagst, es läuft gut, macht Spaß. Oder aber bist du auch bereit zu springen? Bist du auch bereit, die Angst zu überwinden und mutig zu sein, in dem Wissen, dass Gott dich auffangen wird? Wo stehst du? Bist du bereit, Risiko einzugehen? Bist du bereit, hineinzuspringen? Oder wirst du das Beste verpassen, weil du dich dafür entschieden hast, am Rand stehen zu bleiben? Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass wir wirklich bereit sind, auf das zu schauen, was du für unser Leben hast. Und dass wir Ängste als das wahrnehmen, was sie sind. Scheinriesen, die zerplatzen werden. Scheinriesen, die uns vor dem eigentlichen Segen abhalten wollen. Die unsere Lebensqualität vermindern, die uns von dir trennen. Die dazu führen, dass wir ein Leben führen unter deinen Möglichkeiten, die du für uns hast. Aber Vater, ich wünsche mir für jeden Einzelnen, dass er bereit ist, wie diese eine Tochter zu springen und darauf zu vertrauen, dass du da bist. Und Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns die Kraft schenkst, Angst zu überwinden.
mutig zu sein, vorauszugehen, zum Riesentöter zu werden. Und dass wir bereit sind, wenn wir diesen Mut noch nicht haben, nicht aufzugeben, sondern kleine Schritte zu gehen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns so oft zusprichst, fürchte dich nicht, sorge dich nicht. Und dass wir mit unseren Ängsten und Sorgen zu dir kommen dürfen und du uns Antwort schenkst. Dass du uns Mut machst, dass wir uns von nichts und niemand fürchten müssen, weil nur du derjenige bist, der über unser ewiges Leben mit oder ohne dich entscheidet. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.